Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Manchmal ist es gut, dass wir hier im Podcast keine Bilder zeigen können, weil sonst müssten wir Ihnen wahrscheinlich zeigen, wie der 14-jährige Emmett Till zugerichtet wurde. Seine Mutter, als sie ihn gesehen hat, die hätte einfach im Stillen trauern können, weil sie so entsetzt ist, aber sie entschied sich dazu zu zeigen, der Öffentlichkeit, was ihrem Sohn passiert ist, damit sein Tod nicht vergebens ist.
I don't want his death to be a vain thing. If it can further the cause of freedom, then I will say that he died a hero.
Er sei als Held gestorben, meint die Mutter von Emmett Till hier in dieser ABC News Dokumentation. Wenn sein Tod mehr Freiheit bringt. Freiheit, die nicht alle genießen in den USA der 1950er Jahre. Der Kampf für die Bürgerrechte, der läuft gerade an. Wenige Monate nach Emmett Tills Tod beginnt Rosa Parks ihren Busprotest in Alabama. Martin Luther King beginnt Reden zu halten für die Gleichberechtigung von Schwarzen. Und heute, rund 70 Jahre später, sollen sich wieder mehr Menschen an einen der Schlüsselmomente der Bürgerrechtsbewegung erinnern. Mit einem Nationalpark, der den Namen von Emmett Till und seiner Mutter tragen soll. Ich bin André Zanto, hallo. Und wenn Sie hier die Weltzeit häufiger hören, kennen Sie unsere Korrespondentin Doris Simon. Sie ist für uns ins Mississippi-Delta in den Süden gereist, wo sich 1955 dieser Mord ereignet hat.
Es ist still an Grabaw Landing am Ufer des braunen Tallahatchie Rivers. Hier vermutlich wurde vor 68 Jahren die Leiche des 14-jährigen Emmett Till von einem Angler geborgen. In der Ferne fährt der Zug von Chicago nach Mississippi und weiter nach New Orleans. Wie Mitte August 1955, als Emmett mit dem Zug in die Ferien zum Onkel seiner Mutter fuhr, in einen winzigen Ort im Mississippi-Delta. Auf derselben Strecke fuhr der Zug, der zwei Wochen später den geschundenen Körper des 14-Jährigen in einem Sarg zurückbrachte nach Chicago. Tills Mutter Mamie zahlte ein Jahresgehalt für den Transport des Sarges.
So it's the same train.
Emmett Till took
yep,
two.
Exactly.
And his mom paid for him
to come back,
to come
in, a box.
Back in a casket.
Yeah.
Patrick Weems leitet das Emmett Till Gedächtnisprojekt. Er kommt oft nach Grabaw Landing, einem kurzen Pfad durch das Uferdickicht am Fluss. Früher bedeckte der Sumpfurwald weite Teile des Deltas, bis weiße Landbesitzer entdeckten, dass der Boden ideal ist für den Anbau von Baumwolle und auf den Knochen schwarzer Menschen sehr reich wurden. Ausbeutung und Brutalität waren extrem. Nach Mississippi verkauft zu werden, galt zeitgenössischen Quellen zufolge als das Schlimmste, was versklavten Menschen passieren konnte. William Faulkner schrieb über die Vergangenheit, die nicht tot und nicht einmal vergangen sei. Der Schriftsteller verbrachte sein Leben in Mississippi. Tatsächlich gibt es erschreckende Parallelen bis heute. Armut, Bildungsarmut und eine frühe Sterblichkeit prägen immer noch das Mississippi-Delta. Doch der Umgang mit der eigenen Geschichte verändert sich, wenn auch oft quälend langsam. Längst nicht jeder will an die Vergangenheit und ihre Folgen erinnert werden.
Diese Gedenktafel wurde gestohlen, in den Tallahatchie River geworfen, so oft beschossen, dass man die Schrift nicht mehr lesen konnte. Wir haben sie jedes Mal ersetzt. Studenten der Universität von Mississippi haben sich hier mit Gewehren fotografiert, vor der Tafel mit den Einschusslöchern.
Es sei bereits die vierte Gedenktafel, die die Geschichte des Orts und von Emmett Till erzähle, sagt Patrick Weems. Er ist der Direktor des Emmett Till Interpretive Centers, eines kleinen Museums im Delta-Ort Sumner. Leitspruch: Versöhnung zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe beginnt mit dem Erzählen der Wahrheit. Hier in Grabaw Landing, wo früher eine Fähre die beiden Flussufer verband, steht die Geschichte inzwischen auf hohen Stahlbeinen und ist kugelsicher beschichtet.
Der Ort ist zu seiner eigenen Gedenkstätte geworden. Es geht um ein 14-jähriges Kind. Dass Leute immer wieder hierher kommen, um Geschichte zu zerstören und zu diskreditieren, lässt uns fragen, wovor haben die Leute so viel Angst?
Die kleine Gedenktafel weit ab von der Hauptstraße markiert das Ende eines über 50-jährigen Schweigens im Mississippi. So lange erinnerte kein Schild, kein Gebäude, kein Straßenname daran, dass ein 14-jähriger schwarzer Junge brutal ermordet worden war, weil er einer weißen Frau hinterhergepfiffen hatte. Erst 2007 änderten sich die Dinge. Der erste schwarze Vorsteher des Bezirks Tallahatchie gab den Anstoß zu einer Kommission für das Andenken an Emmett Till und entschuldigte sich namens aller Bürger bei der Familie des Lynchopfers. Der Prozess 1955 hier im Gericht in Sumner sei ein schrecklicher Justizirrtum gewesen, ohne Gerechtigkeit. Willie Williams ist der Pastor der Vereinigten Methodistischen Kirche im benachbarten Tutwiler. Williams, unter der Woche Chef einer Autoreparaturwerkstatt, engagiert sich seit vielen Jahren in der Till-Kommission. Sie ist je zur Hälfte mit Schwarzen und Weißen besetzt. Deren Ziel sei Versöhnung, nicht Rache oder das Aufrechnen der Vergangenheit, sagt Pastor Williams.
My plan is not for vengeance, not to go back 400 years and say they didn't do this right, they didn't do that right. Yeah, that happened, but what do we do today?
Aber was tun wir heute? Was tun wir für die Generation hier? Was sagen wir unseren Kindern, unseren Enkeln? Lasst uns die Wahrheit und die Liebe aussprechen. Heilung beginnt damit, die Wahrheit zu sagen.
Healing begins with telling the truth.
Nicht alle Bewohner des Bezirks haben das immer für eine gute Idee gehalten. Da würden Menschen gegeneinander aufgehetzt, die schwarze Community wolle mit dem Lynchmord Geld machen, er sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden, alles Vorwürfe, die Pastor Williams von Schwarzen und Weißen gehört hat. Patrick Weems erzählt, wie ein Mann versuchte, die frisch aufgestellte Gedenktafel vor dem Gericht in Sumner aus der Verankerung zu reißen und dabei brüllte, warum reden wir über Emmett Till? Der ist tot, das ist vorbei.
Why are we talking about this? It's dead and gone. We shouldn't be talking about Emmett Till.
Wir sollten nicht über Emmett Till sprechen. Das war über 50 Jahre lang Konsens. Auch in der schwarzen Bevölkerung im Delta. Aus purer Angst erinnert sich Pastor Williams. Seine Großmutter kannte Emmetts Verwandte. Doch der Lynchmord war auch für sie ein Tabu.
Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe kaum etwas mitbekommen, nur den Namen Emmett Till, als ich ein Junge war. Und wenn ich meine Großmutter und meine Mutter fragte, wer ist Emmett Till, dann hieß es, oh, frag nicht. Das ist der Junge, der umgebracht wurde. Darüber redeten die Leute nicht, egal ob schwarz oder weiß.
An einer einsamen Landstraße steht ein altes Gebäude, das eng mit dem Lynchmord an Emmett Till verbunden ist. Direkt gegenüber dem Bahndamm. Brian's Grocery ist heute eine verfallene und zugewucherte Ruine. Ein auffälliger Kontrast zur altmodischen Tankstelle daneben, die mit Millionenaufwand liebevoll vom Bundesstaat Mississippi restauriert wurde. Hier in Brian's Grocery hatte Caroline Bryant, die Frau des weißen Inhabers, dem 14-jährigen Emmett und seinen Freunden im August 1955 Kaugummi verkauft. Als Emmett Till der Frau hinterherpfiff, beschwerte sie sich prompt bei ihrem Mann. Im rassistischen US-Süden der 50er Jahre galten unausgesprochene und durch nichts gerechtfertigte Verhaltensregeln für Schwarze gegenüber Weißen, insbesondere für das Verhalten von schwarzen Männern gegenüber weißen Frauen. 3,5 Tage später war Emmett Till tot. Gefoltert, ermordet, in den Fluss geworfen von Caroline Bryants Mann Roy und seinen Mittätern. Das Grundstück mit der Ruine des Lebensmittelladens hat schon seit Jahrzehnten einen neuen Besitzer. Er hat alle Angebote ausgeschlagen, die Ruine als historischen Ort restaurieren zu lassen oder zu verkaufen.
Why would a person do that? You know, a person doing that is operating from a lack of understanding.
Warum tut ein Mensch so etwas? Aus einem Mangel an Verständnis heraus? Im Kern aus Hass? Oder weil er oder sie nicht die Bedeutung der Geschichte verstehen und wie wichtig es ist, sich daran zu erinnern? Es ist schwer, in Handlungen, die nicht rational sind, einen Sinn zu erkennen.
Benjamin Salisbury hat in Mississippi studiert und seine Aufgabe im Emmett Till Interpretive Center gefunden, eine Art Erinnerungsstätte. Salisbury glaubt zutiefst an die Kraft und Wirkung historischer Orte. Deshalb führt der Besucher oft in das mächtige Gerichtsgebäude in Sumner, genau gegenüber dem Interpretive Center.
This is actually where the defense team sat and where your defendants would sit.
Dort hatte 1955 der Prozess gegen Emmett Tills Mörder stattgefunden. Eine Farce. Die Zeugen logen offensichtlich. Der Sheriff hatte Dokumente gefälscht und behauptete, der tote Junge aus dem Fluss sei weiß. Die 12 weißen Geschworenen brauchten nur wenige Minuten, um die Angeklagten freizusprechen. 3 Monate später verkauften die Täter ihre Schilderung des Lynchmordes an eine Zeitschrift.
So you don't have to be an expert, right? You don't have to be a scholar, right?
Man muss kein Akademiker sein oder einen Doktortitel haben, um solche Orte zu verstehen. Man muss nur offen und willens sein, über solche Geschichten nachzudenken, auch wenn es schwer ist. Jemand wurde ermordet und die Mörder kamen ungeschoren davon.
You know, a child was murdered, right? And the murderers literally got away with it.
Die Emmett Till Gedächtniskommission setzte durch, dass das baufällige Gerichtsgebäude in Sumner nicht abgerissen wurde. Renoviert sieht der Gerichtssaal heute wieder so aus wie 1955 während des Prozesses.
I think it's extremely important to have places like this.
Es ist extrem wichtig, dass Orte wie dieser wiederhergestellt werden, weil sie uns nicht die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu leugnen.
To deny the truth.
Im Sommer gibt es dort, wo einst Emmett Tills Mörder freigesprochen wurden, Filmworkshops für Jugendliche aus der Region. Sie lernen, Geschichten in einem selbstgedrehten Dokumentarfilm darzustellen, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, im Wissen um die Geschichte, sagt Benjamin Salisbury. Er leitet die pädagogischen Projekte des Till Interpretive Centers. Ziel ist, Menschen eine Stimme zu geben, Dinge auszusprechen, um Entwicklung möglich zu machen in einer der ärmsten und zurückgebliebensten Gegenden der Vereinigten Staaten. Als in den 60er Jahren mit der Bürgerrechtsbewegung das Ende der Rassentrennung nahte, stemmte sich Mississippis regierende politische Klasse mit aller Macht und Brutalität dagegen. Sie verweigerte ihren schwarzen Bürgern das Recht auf Stimmabgabe, Einheimische und Bürgerrechtler aus dem Norden bezahlten mit ihrem Leben. Polizei und Ku Klux Klan arbeiteten oft Hand in Hand, unterstützt von Mississippis Regierung und Justiz. Die offene Gewalt ließ erst nach, als US-Präsident Johnson Nationalgarde und FBI schickte. Aber nicht der Widerstand gegen ein Zusammenleben von Schwarz und Weiß. Erst 16 Jahre nach dem Urteil des US-Verfassungsgerichts hob Mississippi 1970 als letzter US-Bundesstaat unter massivem Druck der Bundesebene die Rassentrennung an Schulen auf und sorgte sofort dafür, dass weiße Kinder in neu gegründeten privaten Akademien unterrichtet wurden. Das lange Schweigen in Mississippi, das Verdrängen und erzwungene Vergessen habe viel mehr verhindert als nur die Aufarbeitung des Lynchmords an Emmett Till, sagt Patrick Weems vom Emmett Till Interpretive Center.
Das ist wohl auch der Grund, warum es sich so anfühlt, als sei alles noch nicht so lange her. Wenn wir darüber gesprochen hätten, wenn wir es aufgearbeitet hätten, wäre es vielleicht schon weiter. Das Schweigen hat uns das verwehrt.
It's the silence that's kept us so close by.
Benjamin Salisbury hat Rassismus und Schweigen auf der einen und lokalen Bürgerrechtsaktivismus auf der anderen Seite erlebt. Für Salisbury ist Mississippi nicht außergewöhnlich rassistisch.
The first slave ships didn't pull up to Mississippi. You know, they didn't. Sometimes folks from other places.
Leute aus dem Norden übersehen gerne mal, wie sehr Schwarze auch bei ihnen bis heute diskriminiert und benachteiligt würden. Mississippi und die US-Südstaaten, sagt Salisbury, seien lange ein bequemes Aushängeschild für Rassismus gewesen.
So rassistisch Mississippi auch ist oder war, in vielerlei Hinsicht ist Mississippi einfach ein Spiegelbild der US-Gesellschaft. Ich zum Beispiel wurde hier in Mississippi noch nie als Boy oder Coon beschimpft. Leute, die viel jünger sind als ich und aus dem Norden kommen, sagen mir aber, dass sie diese Schimpfworte dort regelmäßig zu hören bekommen haben.
Consistently growing up in places that were, you know, northern states.
Der Mann, der 2007 die Gedenktafel vor dem Gericht in Sumner herausreißen wollte, wurde damals von einem Mitglied der Till-Kommission davon abgehalten. Die Frau, weiß wie der wütende Mann, hörte ihm zu und erklärte ihm dann, warum es für alle Bürger im Bezirk wichtig sei, sich bei der Till-Familie zu entschuldigen und an den Lynchmord an einen 14-Jährigen zu erinnern.
The day that y'all do the apology to the Till family.
Kurz darauf lag bei der Feier in Anwesenheit von Familienangehörigen von Emmett Till ein feines Tuch über der Gedenktafel in Sumner. Gewebt hatte es die Ehefrau des Mannes, der überzeugt gewesen war, man solle nicht über Emmett Till sprechen. Er hatte seine Meinung geändert. Die Bürgerrechtler vom Interpretive Center wollen, dass noch mehr Menschen sich mit der Geschichte von Emmett Till auseinandersetzen. Seit Jahren engagieren sie sich für einen Emmett und Mamie Till Nationalpark. Dazu gehören sollten Orte wie Sumner und Grabber Landing im Mississippi Delta, aber auch ein Parkteil mit Ausstellung in Chicago, wo die Mutter 1955 ihren Jungen in einer Kirche offen aufbahren ließ, um den grausamen Lynchmord öffentlich zu machen. Patrick Weems.
Emmett Till ist unsere Anne-Frank-Geschichte. Was wäre passiert, wenn wir in der Lage gewesen wären, Till 20 Jahre nach dem Lynchmord ein Denkmal zu setzen? Stattdessen haben wir geschwiegen. In Tallahatchie County haben wir dieses Schweigen gebrochen. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass von höchster Stelle das aufgegriffen wird, was wir hier vor Ort zu tun versucht haben.
Die Verwaltung der US-Nationalparks hat im Winter eine Studie für einen Bürgerrechtsnationalpark in Mississippi vorgelegt. Eine wichtige Vorbedingung für die Entscheidung des US-Kongresses. Die Autoren schlagen vor, neben den Gedenkstätten für Emmett Till und seine Mutter Mamie im Delta und in Chicago weitere Orte in Mississippi aufzunehmen, die an Bürgerrechtler und ihren Kampf für gleiche Rechte für alle US-Bürger erinnern. Nationalparks sind beliebt im Land, ob natur- oder geschichtszentriert. Jedes Jahr besuchen Millionen die Schlachtfelder aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, aber auch historische Stätten, die der Geschichte indigener, hispanischer und schwarzer US-Bürger gewidmet sind. Anders als spendenfinanzierte Organisationen wie das Emmett Till Interpretive Center ist der Unterhalt der Nationalparks dauerhaft garantiert durch die Finanzierung aus der Bundeskasse. Patrick Weems und seine Mitstreiter verlieren ihre Arbeit, wenn ein Nationalpark für Emmett Till käme. Für Weems wäre das in Ordnung. Ein Nationalpark würde diese Geschichte zu einem Teil der nationalen Erzählung machen, dauerhaft. Nationalparks seien für die Ewigkeit.
It would make this story part of the American fabric, you know, to become a forever story. The National Parks is in the forever game.
Von Emmett Till wollen wir jetzt noch etwas tiefer in die Bürgerrechtsbewegung einsteigen. Die 50er und 60er Jahre, da ist ja vieles angestoßen worden in den USA, was heute auch weltweit eine Rolle spielt. Und genauso ist vieles noch nicht vollendet in den Vereinigten Staaten, so zumindest mein Eindruck. Wir fragen nach bei Norbert Finch, Historiker, emeritierter Professor an der Universität zu Köln. Hallo.
Guten Tag.
Herr Finch, Sie sind seit den 1970er Jahren in den USA unterwegs, haben Sie mir erzählt. Was haben Sie damals, als Sie das erste Mal da waren, von der Bürgerrechtsbewegung noch mitbekommen?
Als ich auf dem Campus meiner Hochschule in Berkeley, Kalifornien unterwegs war, habe ich noch Schießereien zwischen der Polizei und den Black Panthers auf dem Campus mitbekommen. Ich habe also sozusagen die Auswirkungen der Bürgerrechtsbewegung beinahe am eigenen Leib erfahren können.
Und wie würden Sie die regionalen Unterschiede beschreiben? Sie haben gerade Kalifornien erwähnt. Ich vermute mal, dass andere Staaten noch mehr betroffen waren.
Nein, Kalifornien war schon ein wichtiges Zentrum. Wenn man das beschreiben sollte, müsste man sagen, dass New York, Chicago wichtige Zentren der Bürgerrechtsbewegung waren, einfach weil es dort seit den 1920er Jahren schon kulturelle Bestrebungen gab, die Rechte von AfroamerikanerInnen zu stärken in der sogenannten Harlem Renaissance. Aber der gesamte Süden war natürlich ein Zentrum, weil dort die Unterdrückung am größten war. Und der Westen mit den Städten San Francisco und Los Angeles.
Und wie würden Sie den Einfluss der Bürgerrechtsbewegung auf die heutigen USA beschreiben?
Sie können den Einfluss der Bürgerrechtsbewegung jeden Tag hautnah erleben. Das fängt damit an, dass wenn Sie durch eine amerikanische Großstadt fahren, Sie mit Sicherheit eine Straße finden werden oder einen Boulevard, der nach einem der Helden oder Heldinnen der Bürgerrechtsbewegung benannt ist.
Zum Beispiel?
Also New York hat natürlich Martin Luther King eine Straße gewidmet und Malcolm X eine Straße gewidmet und so weiter und so weiter. Also das ist Alltag sozusagen. Sie haben außerdem den Black History Month in den Schulen und etwas, das auch an den Universitäten gepflegt wird. Also hier wird der Bürgerrechtsbewegung gedacht, hier wird der Sklaverei gedacht, aber auch des Kampfes gegen die Sklaverei. Und an den Universitäten werden in diesem Black History Month schwerpunktmäßig Themen der Bürgerrechtsbewegung behandelt. Sie haben außerdem die neu gegründeten Black Panthers. Sie haben immer noch die NAACP, ist die älteste Bürgerrechtsbewegung, die es heute noch gibt. Das ist die National Association for the Advancement of Colored People, wie sie heißt, traditionell. Und die hat in den 40er und 50er Jahren den Kampf aufgenommen, vor allem erstmal mit rechtlichen Mitteln, hat versucht, den Rechtsraum auszuschöpfen für Gleichberechtigung, hat dafür gesorgt, dass nach und nach Diskriminierungen verschwunden sind. und ist sozusagen die große alte Dame der Bürgerrechtsbewegung, weil sie schon in den 40er Jahren aktiv gewesen ist. Also lange bevor Leute auf die Straße gegangen sind oder versucht haben, in Lunchcounters zu sitzen, wo sie nicht sitzen durften.
Kommen wir mal zu der Frage, welche Ziele denn umgesetzt wurden. Ich habe mir mal eine Karte angeschaut aus den USA von den 1950er Jahren. Damals gab es eben noch die Trennung nach Hautfarbe in vielen Schulen, in vielen Bundesstaaten. Und wenn man sich anschaut, welche Bundesstaaten das eben gemacht haben, also Kinder nach Hautfarbe zu trennen, dann sind das vor allen Dingen im Süden, im Südosten. Und eine ähnliche Karte bekommt man fast auch bei den US-Präsidentschaftswahlen immer, wenn dann man sieht, welche Bundesstaaten für welche Kandidaten mehrheitlich gestimmt haben. Sehen Sie das auch so? Stimmt diese These, dass da immer noch viel drin ist von der Spaltung, die die USA früher hatten und weiterhin haben?
Die Spaltung hat ja eher zugenommen, aber die ist heute auf anderen Bereichen zu bemerken. Es geht ja nicht mehr um Segregation in der Schule oder um getrennte Trinkbrunnen, sondern es geht ja jetzt um Hypersegregierung. Das heißt, die Aufteilung der Bevölkerung in Wohnbezirke, in denen die schwarze Bevölkerung getrennt ist von allen wichtigen Ressourcen, wo die Schulen deutlich schlechter sind als in den weißen Bezirken, wo es keine Arbeitsplätze gibt, wo es keine Möglichkeit gibt, einen Kredit zu bekommen und so weiter und so weiter. Das, was wir als Hypersegregation heute bezeichnen, das entspricht überhaupt nicht mehr der alten Segregation der 50er und 60er Jahre. Das ist ein vollkommen neues Phänomen, muss man sagen, weil hier die Unterteilung, die Ausgrenzung mit Hilfe von ökonomischen Mitteln geschieht und nicht mehr über legale Mittel.
Aber dann ist die Bürgerrechtsbewegung ja noch immer noch weit, weit davon entfernt, die eigenen Ziele zu erfüllen.
Naja, zunächst mal ist ja die Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre angetreten, um die legalen Hürden zu beseitigen. Und das ist ja auch gelungen mit den Bürgerrechtsgesetzgebungen der 60er Jahre unter Kennedy und Lyndon B. Johnson. Das waren ja ganz wichtige Grenzen, die dort gesetzt worden waren, zum Beispiel die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen. Vor 1965 war es für viele Schwarze vollkommen unmöglich, zur Wahl zu gehen, weil sie von den Wahlkommissionen des Südens einfach nicht zugelassen worden sind. Diese Diskriminierungen sind verschwunden. An ihre Stelle sind neue getreten, wie ich sagte, ökonomische und jetzt zunehmend auch Voter Repression. Also die Möglichkeit, schwarze Wähler beispielsweise auszuschließen, weil sie eine Vorstrafe haben, weil sie vor 10 Jahren mal mit 5 Gramm Hasch erwischt worden sind und die können dann nicht mehr zur Wahl gehen. Das ist natürlich vollkommen neue, hat eine neue Qualität. Gegenüber 1965.
Und Sie haben ja auch erzählt im Vorgespräch, dass die Bürgerrechtsbewegung weltweit eine wichtige Bedeutung hat. Vielleicht können Sie das uns nochmal schildern, in welchen Bereichen, in welchen Ländern?
Na, ich würde zunächst mal damit anfangen, ich sage, die Bürgerrechtsbewegung hatte innerhalb der Vereinigten Staaten eine große Bedeutung, weil viele andere diskriminierte Gruppen sich die Bürgerrechtsbewegung zum Vorbild genommen haben und ähnliche Kampagnen angefangen haben. Wir hätten heute keine entwickelte Gay- und Lesbian-Bewegung in den Vereinigten Staaten, wenn es die Bürgerrechtsbewegung nicht gegeben hätte. Wir hätten wahrscheinlich auch nicht die gleiche Form des Feminismus in den Vereinigten Staaten, wenn es die Bürgerrechtsbewegung nicht gegeben hätte. Und die Kämpfe für Native Americans für Gleichberechtigung haben direkt angeknüpft am Vorbild der Bürgerrechtsbewegung. Aber Sie haben recht, es ist auch ein globales Phänomen. Zum Beispiel die Kaste der sogenannten Unberührbaren in Indien hat sich die Bürgerrechtsbewegung auch zum Vorbild genommen, was in gewisser Weise ironisch ist, weil die Anstöße zur gewaltfreien Bürgerrechtsbewegung aus Indien kamen über Mahatma Gandhi zu Martin Luther King. Und jetzt gibt es praktisch einen Full Circle. Also jetzt wandert es von Martin Luther King zurück nach Indien und hilft dort, die Rechte der Unberührbaren zu verbessern.
Sagt Norbert Finch, Historiker, emeritierter Professor an der Universität zu Köln. Vielen Dank.
Gerne.
Die Bürgerrechtsbewegung hat auch die Native Americans inspiriert, haben wir gerade schon gehört. Und deren Protest und Kampf für mehr Rechte, den beleuchten wir hier demnächst in einer anderen Folge der Weltzeit. Da geht es um das Massaker und den Aufstand bei Wounded Knee in South Dakota. Ich bin André Zanto, bis dahin.